Wir haben also noch einige theologische Fragen aus dem Haltung Zinzendorf zu sehen. Zuerst einmal seine Stellung zum Wort. Sie ist nicht ganz so eindeutig, wie das Lied, das wir eben von ihm sangen, zu sagen scheint. Aber das müssen wir nun wieder recht verstehen. Wie ich gestern sagte, steht er zwischen der Orthodoxie, deren gesetzliche Art der Inspiration, wo die Bibel eigentlich nur als Sammlung von Belegstellen für die kirchliche Lehre benutzt wird, ihm nicht genügt. Andererseits ist er in der Auseinandersetzung mit den kritischen Geistern des Rationalismus, die anfangen, an der Bibel zu knabbern. Und darum gibt es aus seinem Munde eine Reihe Aussprüche, die manchmal uns etwas konterkür sein mögen, also gegen den Strich laufen. Aber erst ein gutes Wort. Er sagt, wenn wir sicher gehen wollen, so müssen wir niemals aus anderen Büchern, sondern immer aus der Bibel reden. Er ist sich also bewusst, hier ist die Quelle der Offenbarung. Andererseits vermag die Vernunft, über göttliche Dinge nicht zu urteilen. Darum verzichtet aber Zinzendorf nicht auf die Vernunft. Sie muss sozusagen Gott dienen. Sie muss helfen, dass wir aus der Erfahrung als Menschen erkennen, die Bibel ist Gottes Wort. Und nun sagt er, und da hört man ja den Kritikus, gerade die Ungereimtheiten und Widersprüche in der Bibel erweisen klar ihren göttlichen Ursprung. Indem sie eben nicht ein Buch ist, die so wie das kleine Einmaleins ausgerechnet werden kann und unter die menschliche Vernunft kommt, sondern oft der menschlichen Vernunft etwas zu knacken gibt, und mit ihr zusammenstößt, gerade darin beweist sie ihren göttlichen Ursprung. Weil sie die menschliche Vernunft in Sachen des Glaubens nicht bestätigen. Zu verstehen der Bibel brauchen wir den Heiligen Geist. Er sagt, die Schrift hat so viel Fehler wie kaum ein Buch, das heute herauskommt. Welches mir wenigstens ein unumstößlicher Beweis für ihre Göttlichkeit ist. Fehler in Anspruch, in Anführung stellen. Wieder müssen wir erinnern an 1. Korinther 1 und 2, die göttliche Weisheit ist weiser als die menschliche Weisheit. Er lässt sich dadurch nicht imponieren, dass die neuen Bibelkritiker hier und da Widersprüche oder Nahtstellen und so weiter finden. Der Heilige Geist lässt nicht zu, dass wir an der Bibel etwas ändern. Und er lässt die Leute reden, wie sie sind. Ich habe gerade in den letzten Tagen den 1. Johannesbrief gelesen. Welch ein völlig anderer Stil, als wenn wir etwa den Epheser- oder Kolosserbrief lesen. Das erkennt er. Es gibt nicht eine Einheitssprache innerhalb der Bibel, sondern Johannes und Paulus und Petrus oder die Propheten, ein Hesekiel, ein Jeremia, sie unterscheiden sich in ihrem Stil, in ihrem Wortschatz, in ihrem Aufbau der Sätze voreinander. Das lässt der Heilige Geist stehen. Aber die Wahrheit der göttlichen Grundlagen müssen bei aller Verschiedenheit immer dieselben sein. Der richtige Bibelgrund macht uns fest. Man merkt, er unterscheidet sich von der orthodoxen Verbalinspiration, wo sozusagen alles auf einen Nenner in einen großen Brei zusammengekocht wird. Er sagt, die Orthodoxie hat zwar eine gute Rechtfertigungslehre, aber eine schlechte Heiligungspraxis. Davon war ja schon die Rede. Also noch einmal Zinzendorf und die Bibel, was uns natürlich sehr interessieren muss. Er stand also zwischen der toten Orthodoxie und der skeptischen, kritischen, rationalistischen Weltanschauung. Für die Orthodoxie war die Bibel ein Gesetzbuch, nach dem man sich zu richten hat. Aber das hinderte sie nicht, den Pietismus, der doch auch an die Bibel gebunden ist, scharf zu bekämpfen. Während der Rationalismus alles relativiert, er erkennt die Wahrheit nicht. Dafür ist ja Lessing ein besonderes Beispiel, wo er sagt, wenn die Gottheit vor mir steht, rechts die Weisheit und links das Suchen nach der Weisheit, dann sage ich, nach der Wahrheit, dann sage ich, nein, die Wahrheit ist zu groß für mich, lass mich immer beim Suchen bleiben. Was ja innerlich unwahr ist, wenn ich etwas suche, was ich gar nicht haben will. Aber noch heute, ich las das neulich erst bei einem liberalen Theologen, schwärmt man für dieses geistreiche, aber doch innerlich unwahre Wort von Lessing. Aber für den Rationalismus gibt es keine letzte Wahrheit, sondern immer nur eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wahrheit. Und darum kann ihm auch die Bibel nie Autorität werden. Das trennt uns von den Modernisten. Nun, Zinzendorf, wie ich schon sagte, ist kein Systematiker. Wir dürfen ihn darum auf einzelne Worte auch nicht festnageln, weil er sich auch gar nicht vorbereitet. Er spricht so aus dem Augenblick heraus. Und darum sind seine Definitionen, seine Ausdrücke fließend. Er ist Praktiker der Frömmigkeit. Und wer nach ihm die Bibel mit einfältigem Glauben liest, der findet sich auch in ihr zurecht. Dabei sagt er Folgendes, und da rückt er sich wieder sehr nah an Luther. Sobald der Heiland und seine Person draufgesetzt wird, gibt es keine Widersprüche mehr in der Bibel. So ist alles beisammen. Aber wo der Heiland fehlt, wird alles zerstreut. Da sind es dann die Meinungen des Paulus oder die Ansichten des Johannes. Da bleibt alles im Menschen hängen. Ohne Jesus ist die Bibel nicht verständlich. Das nennt man christozentrische Auslegung der Bibel. Karl Barth hat einmal gesagt, Zinzendorf war vielleicht der einzige echte Christozentriker. Barth hat Zinzendorf sehr geschätzt. Sobald man aus dem Heiland heraus die Bibel ansieht, so hängt alles zusammen. Man muss aparte Augen dazu haben. Man muss den rechten Gesichtspunkt haben. Point de vue, sagt er meistens französisch. Da weiß ich mich in der Bibel gut herauszufinden, wo es recht einfältig zugeht. Das Zentrum der Bibel ist für Zinzendorf der für die Sünde leidende Heiland. Darum immer wieder die Zuflucht zu den Wunden Jesu. Ich bete mir morgens gern einen Vers von Gustav Knaack, der zwar kein Herrnhuter war, aber stark bei Zinzendorf in die Schule gegangen ist. Da heißt es, der erste Blick, wenn ich erwache, sind deine Wunden, o Herr Jesus Christ. Wenn man es in dem Wundenlicht Jesu liest, so liest man eine ganz andere Bibel als eben der Unglaube. Sonst wird man ein Rabbiner, sagt er. Zinzendorf fürchtet sich einerseits nicht an der Kritik an der Bibel. Er hat sogar versucht, einen verbesserten Bibeltext herauszugeben, weil ihm Luther nicht überall wörtlich genug war. Aber da gab es solchen Widerspruch, dass er bald die Finger davon weggelassen hat. Er sagt, die Bibel hat den Stil von miserablen Hirten und Fischern. Ist ja auch ein tolles Wort. Aber wir sagen, das Wort ward Fleisch, wirkliches Fleisch. Nicht große Professoren und Philosophen haben es geschrieben, sondern schlichte, einfältige Menschen. Und nur der Geist, der sie schreiben liest, kann sie uns auch verstehen lehren. Wie die Bibel so darliegt, sagt er, ist sie hauptsächlich ein Nachschlagerbuch, weil die Wahrheiten nicht in Ordnung stehen nach Paragraphen. Man muss darin suchen. Ich würde sagen, die Bibel ist wie eine große Blumenwiese, nicht wie irgendwas für Rabatten in einem französischen Park. Er sagt einmal, braucht doch die Bibel als heiliges, zuverlässiges Lexikon. Da kann man nachschlagen, als ein Vademecum, das heißt, was man immer bei sich hat auf dem Wege. Darin die seligsten, nötigsten Wahrheiten für unser Herz stehen, sodass keines fehlt, was wir brauchen. So, das wäre das, was noch nachzuholen wäre. Vielleicht befriedigt sie das nicht ganz, aber wie gesagt, lässt sich die Aussagen Zinzendorf schwer systematisieren. Er hat selber in der Bibel gelebt und diese etwas gewagten Ausdrücke sind mehr an die Adresse der Rationalisten gesetzt. Aber nun habe ich heute noch zwei ganz wichtige Fragen. Erstens, die Lospraxis, dass sie das loswarfen, darüber müssen wir ausführlich sprechen. Vorher aber noch seine seltsame Stellung zu Jesus als dem Schöpfer. Uns ist der Gedanke aus manchen Worten des Apostel Paulus ja nicht fremd. Von ihm, zu ihm und durch ihn sind alle Dinge. Aber Zinzendorf kennt in der Bibel eigentlich nur Jesus. Und darum polemisiert er gegen ein klares Wort der Bibel. Das ist wieder ein tolles Stück von ihm. 1. Korinther 15, 28 heißt es, es wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott sei alles in allem. Nämlich, wenn er, Jesus, das Reich Gott und dem Vater überantworten wird. Ein Wort, das natürlich weit über unsere Alltagspraxis hinausgreift, ein eschatologisches Wort. Aber nun sieht man gleich, dass Zinzendorf kein Systematiker ist. Er kann diesen Satz nicht vertragen. Und möchte sagen, da ist seine Grenze des Bibelglaubens. Er sagt, die Wichtigkeit der Präzision, den Heiland vorzustellen, an den Zirkel aller Dinge, der um und um geht, in den das Universum eingeschlossen ist, über den es nicht hinauskommen wird in alle Ewigkeiten. Das ist der große Punkt der Religion. Wenn Zinzendorf von Religion spricht, meint er Glauben, also nicht Buddhismus und Islam oder sowas ähnliches. Er kann von verschiedenen Religionen sprechen und meint dann evangelisch oder lutherisch oder reformiert. Also diesen Ausdruck müssen wir da nicht pressen. Von ihm, durch ihm und zu ihm sind alle Dinge, sodass er die ganze Kreatur beherrsche und regiere. Von ihm, er hat alles geschaffen. Durch ihn, es kann nichts vorkommen im Himmel und auf Erden, was nichts Leibliches und nichts Geistliches. Er geht denn allemal durch seine Hand. An anderer Stelle sagt er, ich habe von Kindheit auf ein Feuer in meinen Gebeinen, die ewige Gottheit Jesu zu predigen, ohne Affekt gegen andere, in herzlicher Liebe, aber mit einer hinreißenden Bewegung meines eigenen Herzens, welches lebt, wenn es davon hört. Er ist wirklich ein Jesus-Liebhaber.
Und dieser Jesus ist für Zinzendorf der Schöpfer. Er ist die Ursache, dass ein Blatt auf diesem Baum ist und dass ein Mensch ist. Er ist die Ursache, dass ein Stern am Himmel ist und ein Tropfen im Meer. Es ist alles von ihm, durch ihm und zu ihm geschaffen. Vom kleinsten Würmlein bis zum höchsten Erzengel. Es ist alles um seinetwillen da. Auch der Vater und der Heilige Geist sind nur Mitschöpfer. Das ist also wirklich nicht biblisch. Alle Aktivität der Schöpfung geht allein von Christus aus. Er kann kindlich sagen, es freut sich die heilige Gottheit, dass der liebe Sohn so viel 100 Welten oder Gestirne geschaffen hat. Nicht wahr? Aber er ist immer der Aktive. Nun, es ist etwas Biblisches dabei. Selbst Luther, der singt in seinem berühmten Weihnachtslied von dem Schöpfer aller Dinge und weist auf das Kind in der Krippe. Auch für Luther ist der Herr Zebaoth der Herr Christus. Fragst du, wer er ist? Er ist Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Zinzendorf macht ernst damit, dass der Name, damals sagte man Jehova, richtiger Jahwe, der Bundesgott, eigentlich Christus ist. Was übrigens auch Michael Hahn sagt. Es ist also eine, ich würde sagen, etwas theosophische Linie der alten Theologie. Christus ist der Amtsgott, dessen Amt die Schöpfung und die Heilsgeschichte ist, so sagt Zinzendorf. Dem Vater ist vom Sohn das Schöpfungsmerk quasi privatissime zugelegt, um ihn zu ehren. Nicht wahr? Er kehrt also um, während in der Bibel Gott der Urgrund ist. Kann er hier umsagen, ja, wenn von Gott dem Schöpfer die Rede ist, dann hat das also Christus ihm freundlich überlassen. Nun, Paulus schreibt 1. Korinther 8, 6, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir zu ihm. Albrecht Bengel, der nüchterne schwäbische Bibeltheologe, hat auf diesem Punkt Zinzendorf stur widersprochen. Mit Recht. Aber Zinzendorf ließ sich gar nicht sagen. Darin war er auch wieder bockig. Er sagt, der Sohn hat mich erschaffen, der Sohn hat mich erlöst, der Sohn hat mich geheiligt. Jehova heißt der Schöpfer, Erlöser und Heiligmacher. Jesus Christus eigentlich und in alle Welt hinein. Man fragt, wie denkt er über die Trinität, über die Dreieinigkeit? Ja, er lässt das gelten, aber praktisch hat er nur mit Jesus zu tun. Die innergöttliche Trinität, die Gottheit an sich ist zu groß, zu unerforschlich. Vielleicht können wir das auch sagen. Und nun kommen Sätze, die auch Betzel sagen könnte. Schon die Schöpfung ist eine Kondeszendenz, zu Deutsch eine Herablassung. Eine Herablassung ist Selbstentäußerung Gottes in die Geschichte hinein. Mit der Weltenschöpfung hat bereits die Selbstentäußerung Christi begonnen. Die heilige Trinität konzentriert sich in der Person Jesu Christi. Die Welt ist durch den Mittler geschaffen. Dann finden sich freilich herrliche Bekenntnisse zu Jesus. Christus ist unser Hauptmann, wir seine Leute. Wer zu Christus kommt, kommt in die Fülle. Später in der etwas albernen Sichtungszeit wird dann gesagt von Papa, Mama und Bruder Lämmlein, das sagte ich schon. Aber diese Kinderei hörte ja dann auf. Wir sollten daran gar nicht so viel zitieren. Bayreuther sagt, vielleicht darf ich das als Abschluss über die Stellung zur Bibel sagen, Zinzendorf war kein vollkommener Dogmatiker. Er blieb ein großer Liebender, ein begnadeter Evangelist in einer Zeitenwende, die den biblischen Glauben aufs Stärkste bedrohte. Da war vielleicht seine Einseitigkeit nur Jesus eine Brücke für manch einen, der sonst in den schweren Gedanken hängen geblieben wäre. Auch die größten Zeugen Jesu haben ihre Grenzen. Aber nur noch eine wichtige Frage, die viel Anstoß gegeben hat: die Lospraxis. Das heißt, Zinzendorf und mit ihm die Gemeinde hatte die Gewohnheit bekommen, seit dem Jahre 1727, seit der großen Erweckung, bei großen Entscheidungen das Los zu werfen. Albrecht Ritschl, der ja ein erbitterter Feind des Pietismus ist, hat das in seinem großen Buch Geschichte des Pietismus als eine alberne Kinderei bezeichnet. Nur ein Zeichen, dass er Zinzendorf überhaupt nicht verstanden hat. Das Los wurde auch nicht so mechanisch geworfen. Es waren dann immer drei Zettel, ein Ja, ein Nein und ein unbeschriebener Zettel. Das heißt, Gott konnte auch schweigen. Wir werden etwas erinnert an die Urim und Thummim des Hohen Priesters im Alten Testament. Sie erinnern sich aus der Geschichte Davids, dass er auch mal fragte, soll ich nicht? Und bekommt dann nur die Antwort, ja oder nein. Aber es gibt auch Zeiten, wo Gott schweigt. Im Alten Testament war das Los ja nicht unbekannt. Denken Sie, dass Josua das ganze Land verteilte durch die Lose. Auch die Priester wurden ihrem Dienst vielfach durch das Los bestimmt. Das Los ist eine Art Gottesurteil. Aber in dieser Häufung doch vielleicht einmalig in der Kirchengeschichte. Man hat gesagt, die Ehen werden durch Los bestimmt. Das gab es Randfälle, von denen ich noch sagen werde. Als Ganzes ist das falsch gesagt. Davon wird noch die Rede sein. Aber freilich, damals gab es keine Flugzeuge. Und wenn dann ein Missionar irgendwo weit in Südamerika oder in Afrika seine Frau verlor und die Kinder waren unversorgt, dann kam es schon vor. Übrigens auch, ich kannte eine Missionarin, die selbst so die Frau ihres Mannes geworden ist. Es war nicht durch das Los, aber dass einfach ein Hilfeschrei kam, kommt nicht einer, der die Mutter meiner Kinder sein will. Nun, das sind natürlich dann tragische Randfälle, aber nicht die Norm. Weil die Herrnhuter so weit verstreut auf dem ganzen Erdball wohnten, konnten sie nicht jedes Mal zu längerem Besuch nach Deutschland kommen. Aber bei großen Entscheidungen wurde meist das Los gefragt. Und zwar hing das damit zusammen, dass man das Bestreben hatte, das Gesamtleben der Gemeinde unter der unmittelbaren Führung des Heilandes zu stellen. Man konnte auch privat das Los nutzen. Davor hat allerdings zeitenweise der Graf gewarnt, weil er merkte, es wurde zu viel Spielerei damit getrieben. Aber er selbst hat es offenbar öfter benutzt, als er zugab. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass man viel Segen dadurch gewann. Der Einzelne lernte auf seinen persönlichen Wunsch und auf seinen Willen zu verzichten. Wir wissen alle, wie schwer das ist. Schon wenn wir etwa als Schwestern oder Katechetin auf einen Platz geschickt werden, den wir uns nicht ausgesucht haben. Das kommt in einem Mutterhaus öfters vor. Ich habe Ihnen erzählt, wie ich als junger Pfarrer Mutterhaus von einer Schwester teilnahm, die unter Tränen auf irgendeine Gemeindestation in Hinterpommern ging. Ich habe dann nach dem Rektor, dem Pfarrer, gesagt, ja, muss das sein, dass so ein Menschenkind dahin gequält wird? Da sagt du, warte mal ab. Und nach 14 Tagen kam ein glücklicher Brief, sie war sehr froh da. Nicht wahr? Es sind ja oft Notfälle. Ich musste dann später auch manch einer Schwester, die nicht gerne auf eine neue Station fahren wollte, sagen, ja, denken wir, das sind aber Kranke. Wollen Sie die im Stich lassen? Es ist niemand da, sagen Sie mir jemand anderes. Wir haben also, und das gilt ja nicht nur im Diakonissenberuf, wo man gehorsam gelobt hat, sondern man ist ja Gott, seinem Gott gehorsam. Wir haben sehr oft unseren Willen dran zu geben. Ich wüsste gar nicht, wie man sonst glauben kann, ohne Gehorsam. Und Gehorsam ist immer ein Knack in den eigenen Wunsch. Aber das übten sie nun durch diese Lospraxis. Und zwar durch Generationen hindurch. Erst 9 Jahre nach dem Tode des Grafen wurde eine schriftliche Losordnung, eine Art Geschäftsordnung für das Loswerfen entworfen, im Jahre 1769. Und diese Losordnung hat bis 1869, also bis vor reichlich 100 Jahren, bestanden. Heute wird in der Brüdergemeinde nicht das Los geworfen. Sie haben das Los geübt und geliebt. Und dabei muss man sagen, die Arbeit der Gemeinde gedieh vorzüglich. Man kann nicht sagen, ja, dadurch ist vieles kaputt gegangen und es gab ein Kreuz und Kreuzweg. Es ist nicht wahr. Das Lebenswerk des Grafen war nicht ein Haufen von Zufälligkeiten. Dazu kommt allerdings, dass der Graf sagte, ehe wir das loswerfen, denken wir nach. Das Nachdenken darüber, wie muss jetzt entschieden werden, wurde nicht erlassen. Und erst wenn wir dann nicht zu einem Schluss kommen und nicht klar sehen, etwa wer soll als Missionar nach Westindien gehen oder soll jetzt eine Reise nach Istanbul oder Algier geschehen, dann wird erst viel darüber gebetet. Und wenn das geschehen ist, dann als Ultima Ratio, das heißt als letzte Möglichkeit, dann wird das losgeworfen. Es war also mit einer gewissen Strenge verpackt. Man hat das nicht bloß so leichtsinnig hingeschmissen. Ich will Ihnen eben mal etwas vorlesen. Luther, wie stand Luther zum Los? Ich lese mal ein längeres Zitat. Um anderen sage ich, dass mir noch nicht bewusst sei, dass Losen ein verbotenes Werk sei. Es ist wohl verboten, man solle Gott nicht versuchen. Aber Losen und Gott versuchen ist weit voneinander. Denn auch die Apostel losten über St. Matthias, Apostelgeschichte 1. Der Nachfolger des Judas. Mich dünkt, Losen sei an ihm selbst ein rechtes Glaubenswerk und möge wohl durch Fürwitz und eigene Lust missbraucht werden, wie auch des Schwertes und des Eides, aber das ist nicht des Werkes, sondern der Person schuld, wie gesagt ist. So beweisen sie auch nicht, dass Losen sei Gott versuchen, wenn ich für mich und meinen Fürwitz alle meine Not Gott ein gewiss Ziel, Stund, Stätte, Maß, Person, Weise und Werk setze, das er tun und sich also greiflich merken lassen solle. Im Losen, da werden 2, 3 und wie viele ihrer sind eins und machen einen Bund über eine Sache, befehlen solches Gott, welche das Los treffen werde und sind zuvor eins, das welchen es trifft, der soll es sein, als von Gott geordnet. Na und so weiter. Das ist ja immerhin ein geistliches Urteil eines Mannes, der nun ganz anders war wie Zinzendorf. Im Übrigen ist das Losen auch in der Welt, im säkularen Bezirk, durchaus üblich. Ich erinnere mich, ich war damals erst verlobt und war in Mecklenburg bei der Familie meiner Verlobten, da starb ein Verwandter, der ein großes Rittergut besaß. Und nun war die Frage, wer soll es erben? Da wurde getan, was üblich war, unter mehreren, es waren, glaube ich, Brüder, Neffen, eigene Söhne waren nicht da, wurde das losgeworfen. Und ich erinnere mich, wie die ganze Familie bestürzt war, dass eigentlich der Ungeeignetste, den man für ein bisschen einen Hohlkopf hielt, dass er das große Gut erbte. Aber man fügte sich. Ein anderes Beispiel, das so ganz anders ist. Schwester Bertha kannte wohl noch Schwester Major Lange. Er gehörte zum Freundeskreis von General von Fieban und war als Oberstleutnant im Ersten Weltkrieg als Major im Hauptquartier bei Ludendorff. Und er hat mir selbst erzählt, dass Ludendorff, der die Stunde und den Tag für den großen deutschen Gegenangriff, den letzten im Frühjahr 1918 festsetzen wollte, plötzlich sagte: Ach, Kamerad Lange, Sie lesen gewiss die Losung der Brüdergemeine. Das war ein gläubiger Mann. Ludendorff war ein Spötter. Geben Sie doch mal die Losung, wir wollen mal nachsehen, an welchem Tage der beste Spruch ist. Das kam nicht aus Glauben, aber es war auch so das Gefühl, ich habe eigentlich gar keine Motive, ein Datum festzulegen. Ich muss irgendwie von außen angestoßen werden. Also ich wollte Ihnen das so als Beispiel sagen, auch in der Welt ist das Los gar nicht verworfen, obgleich man da ja nicht an die Fügung Gottes denkt, sondern mehr an einen allgemeinen Zufall. Der Rationalismus hat ja später besonders stark den Providenzglauben, den Vorsehungsglauben betont. Und etwas Ähnliches lag hier vor. Gott soll entscheiden. Seine Vorsehung soll es tun. Dabei hielt Zinzendorf viel von der Geistesleitung. Er hat auch nicht immer das losgenommen, wenn er wusste, jetzt leitet mich der Geist. Er konnte dann freilich einen seltsamen Ausdruck benutzen, den ich öfters bei ihm las. Er sagte, es ist mir so. Nicht wahr? Das klingt ja freilich sehr subjektiv. Aber er meinte, ich werde jetzt vom Geiste Gottes geschoben. Gott gibt mir die Einsicht, so soll es werden. Aber Kinder Gottes sind nicht irrtumsfrei. Und darum sollte das Los solche Entscheidungen auch oft korrigieren. Zinzendorf weiß, dass das Los in Menschenhände gelegt ist. Und darum hat er, wie ich vorhin sagte, auch das leere weiße Blatt Papier in die Urne gelegt. Aber er sagt auch einmal gegenüber Albrecht Bengel, ich bin nicht so klug, des Herrn Willen aus meinen Ideen herauszusuchen. Ein unschuldig Papierchen ist mir sicherer als mein Gefühl. Das ist ja wieder typisch Zinzendorfer Sprache, aber dahinter steckt, ich will um jeden Preis meinen Eigenwillen drangeben. Noch ein Beispiel aus der Welt, das heißt eigentlich aus der Gemeinde. Mein Lehrer Johannes Haller, ein Historiker, ein Balte in Tübingen, selber ein wenig Spötter, der spottete über den gläubigen Reichskanzler Georg Michaelis, dem ich selber sehr viel persönlich zu danken habe. Er war der Vorsitzende unserer Studentenbewegung und ich war sein Untergebener als Reichssekretär. Dass der in seinen Lebenserinnerungen für Staat und Volk schreibt, als der Kaiser ihn berief zum Reichskanzler, ganz überraschend, er war Unterstaatssekretär, also gar nicht irgendwie dran, da hat er nach dem Losungsbuch gegriffen und erst als er die Losung las, ich kann Ihnen eben nicht sagen, welch ein Wort es war, da fühlte er sich bestärkt, ich muss meinem Kaiser jetzt Ja sagen und ihm dienen auf dem Platz, wo er mich hinstellt. Darüber hat Haller sich lustig gemacht, zu Unrecht. Es war aber auch etwas, die Losung wird ja auch gelost. Die alttestamentlichen Sprüche werden an einer festlichen Stunde, wo viel gebetet worden ist, aus einer großen Trommel, wo 20.000 Sprüche drin sind etwa, herausgeholt für jeden Tag. Daher Losung. Nun, wie gesagt, Bengel war dagegen, aber Bayreuther sagt nicht ganz mit Unrecht, ja, Bengel in seinem Herbrechtingen hatte vielleicht doch nicht so weitgehende Entscheidungen zu treffen, als Herrnhut, die in Südamerika und im Baltenland, auf Grönland und in Amerika und ich weiß nicht wo tätig waren. Da konnte man nicht so schnell mit der eigenen Überlegung sprechen. Interessant ist, was Christian David, den ich ja mehrfach nannte, vom Loswerfen sagt. Das ist ein gutes Wort. Unsere Grundursache, warum wir es gewagt haben, das Los in der Gemeinde einzuführen und dadurch den Herrn zu fragen, ist erstlich diese, dass wir gewiss wissen und versichert sind, dass uns der Herr gnädig ist und unter uns wohnt. Er ist uns nah. Warum sollen wir ihn nicht fragen? Zum anderen, weil er uns kindlich und einfällig gemacht, es zu wagen, um in allen Stücken seinen Willen zu erkennen und gehorsam zu sein. Nicht aus Vorwitz, Vermessenheit, um Gott vorzulaufen, brauchen wir das Los, sondern aus Einfalt, Demut und kindlichem Vertrauen, das Beste zu erwählen. Daher ist auch allemal unter herzlichem Gebet, mit einem gelassenen Gemüt und gläubiger Zuversicht geschieht, dass er uns seinen Willen wird treffen lassen. Das scheint mir ein gutes und aus der Sache herausgesprochenes Wort zu sein. Es war eine gewisse nüchterne Herbheit. Wir leben eben nur unserem Herrn, er soll uns regieren. Es war nicht Spielerei, sondern kindliches Vertrauen. Zum Beispiel, als Botschafter hinausgeschickt wurden, einer nach Böhmen, nach England, nach Schweden, nach Dänemark, so wurden sie im Jahre 1728 durch das Los bestimmt. Es melden sich immer zu viele. Es war nicht so, dass jemand gegen seinen Willen genötigt wurde. Aber wenn da 5, 6 nach England wollten, musste ja entschieden werden, wer soll es tun. Auch als Anna Nitschmann, später die zweite Ehegattin des Grafen, zur Ältesten der Frauen gewählt wurde, wurde erst das Los gefragt. Auch bei der Einführung der mährischen Kirchenverfassung für ganz Herrnhut, wo doch auch andere als mährische Brüder waren, wurde das Los gefragt. Als die ersten Missionare Dober und Nitschmann nach St. Thomas hinausgingen, im Jahre 1732, wurde gleichfalls gelost. Wir merken, es waren große Entscheidungen. Auch dann, wenn neue Kolonien gegründet werden sollten, hier, Zinzendorf konnte in Erinnerung an jene Jahre vor 1736, wo an 5 Stellen neue Orte gegründet wurden, sagen, das Los ist das Licht und das Recht, das heißt Urim und Tumim. Licht und Recht, so übersetzt, glaube ich, auch Luther. So ein Volk Gottes notwendig haben muss in den Gängen, die der Heiland mit uns geht. Und in Unternehmungen, die er uns anvertraut hat. Der Hauptgrund, warum man es Herrnmund fragen muss und fragen kann, ist, weil die einfachen Mittel nicht zulangen und man sonst kein Durchkommen findet. Weil wenn man sich 100-mal besönne, man doch nicht auf das käme, worauf einen der Heiland gleichbringt. Das ist der Hauptgrund, aber nicht der einzige. Der andere Hauptgrund, warum man so etwas in der Gemeinde haben muss, ist die absolute und notwendige Subordination, das heißt Unterwerfung unter seinen Herrn. Das Wunderbare war, dass durch das Los in einem Fall eine furchtbare Katastrophe verhindert wurde. Ich lese dazu. Zinzendorf hatte einmal eine Schar von Kolonisten, die nach Amerika aufbrechen wollte. Noch am Abend vor der Abreise, eines widrigen, also verneinenden Loses willen, veranlasst, nicht abzureisen. Durch allen flammenden Unwill, die hatten sich nur monatelang vorbereitet, ließ sich der Graf nicht beirren und erlebte dann den Triumph, dass die Geschwister, die ihr vorgesehenes holländisches Schiff nicht mehr erreichten, mit dem viel später in See gehenden Segler 3 Monate eher in Amerika ankamen als das erste Schiff. Der Graf schrieb dieser Lospraxis zu, dass trotz der vielen Schiffskatastrophen nicht ein einziges Schiff zu Schaden kam, das einen der zahllosen Transporte von Herrnhutern nach Amerika brachte. Das hat sie natürlich sehr bestärkt. Sie taten es ja auch im Beten und im Glauben. Man kann erst losen, sagt er, wenn man sonst nicht durchkommen kann. Solange man auch ein ordentliches Mittel weiß, soll man auch nichts Außerordentliches, also auch kein Loswerfen, tun. Noch ein gutes Wort von Zinzendorf. Es ist ein großer Fehler, wenn man denkt, man muss absolut wissen, was zu tun ist. Das ist gar nicht nötig. Es ist genug, wenn man weiß, was man vermeiden muss. Die Frage nach dem Willen Gottes, wir wissen das aus unserem eigenen Leben hoffentlich, ist gar nicht leicht zu beantworten. Und weil solche Entscheidungen eben sehr oft geschehen mussten und sehr vieler Menschen Schicksal abhing, darum sind sie gerne zum Los gegangen. Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht ein Plädoyer für das Loswerfen springen. Ich glaube, dass Adolf Schlatter recht hat, wenn er bei der Erklärung von Apostelgeschichte 1, wo die Jünger das Loswerfen, wer nur der Nachfolger des Judas Ischariot sein sollte, sagte, das geschah vor Pfingsten. Nach der Geistesausgießung hören wir im Neuen Testament nirgendwo vom Los. Das ist für mich etwas Entscheidendes, warum ich persönlich nicht das Los werfe. Im letzten Jahrzehnt seines Lebens, 1750 bis 60, hören wir wenig vom Los. Zinzendorf ist abgeklärt, wenn wir so sagen sollen, und in vielem nüchterner geworden. Ja, nun noch einmal eine Frage der Ehe. Ich sagte schon, die jungen Männer und die jungen Mädchen lebten in Herrnhut streng getrennt. Sie trafen sich selten und jedenfalls nicht alleine und lernten sich schlecht kennen. Darum war es üblich, wenn jemand in die Ehe treten wollte, den Rat eines Ältesten einzuholen. Was ja in christlichen Familien trotz der neuen Zeit auch heute nicht selten vorkommt, dass der Sohn den Vater oder die Mutter den Tochter fragt, ist nun der und der der Richtige, wie meint ihr? In alter Zeit war überhaupt die Zustimmung der Eltern entscheidend. Und die Ältesten waren so etwas, ob es der oder die Älteste war, so etwas wie Elternersatz. Und schon wenn man so fragte, war also das Herz noch nicht entschlossen. Und da mag es wohl vorgekommen sein, dass hier und da sagt, jemand sagt, ich will das losfragen. Bayreuther sagt, es hat fast nie unglückliche Ehen gegeben. Vielleicht darum, weil man nicht aus Leidenschaft oder aus dem augenblicklichen Verliebtsein, sondern in der nüchternen, ernsten Frage vor Gott, ist das dein Wille, entschied. Im Jahre 1738, da hat Zinzendorf erklärt, das heilige Los, welches ich unter die apostolischen Wunderkräfte rechne und der seitdem zu einer Gemeindebeilage, das heißt zu einer Gabe rechne, ist allen partikulären Brüdern verboten. Das heißt, das Los sollte nur die werfen, die irgendein Amt hatten. Ältester, Diakon, Lehrer, Mahner. Freilich war es immerhin im Ganzen etwa 1000, die ein Amt hatten. Es waren also viele. Aber es war also nicht zur privaten Spielerei da. Nun, ich sagte schon, wir können nicht leugnen, dass im Alten Testament das Los eine große Rolle spielt. In dem schönen 16. Psalm, einer meiner Lieblingspsalmen, da sagt der Psalmist, das Los ist mir gefallen aufs Liebliche. Da hat er wahrscheinlich aber exemplifiziert auf die Losung der Anteile am heiligen Lande. Ich habe ein gutes Land gefunden, nicht ein Südland, wo ich noch Wasserquellen brauche nach dem berühmten Wort, sondern wo alles ist, was ich brauche. Denken Sie auch an Gideon bei der Auswahl der Kämpfer. Da wird auch, wenn auch nicht das Los geworfen, doch ein gewisses Gottesurteil in der Art, wie sie im Durstwasser trinken, entschieden. Richter 20, Vers 10 wird bei der Auswahl der Kämpfer gegen Benjamin und seine Untat das Los geworfen. Im Buche Jona, nun, es sind zwar die heidischen Seeleute, aber Jona widerspricht nicht, dass sie das Los werfen. Oder ich lese eben das 1. Samuel-Buch, wo der Jonathan, ohne zu wissen, dass sein Vater einen Fluch über die ausgesprochen haben, die heute noch was essen wollen, der etwas Honig zu sich genommen hatte, und da soll erst festgestellt werden, wer ist der Schuldige, wird gelost, bis schließlich Jonathan auf den Kopf zugesagt wird, du bist es. Auch beim Opfer 3. Mose 16, Vers 8 wird gelost. Josua 18, Vers 6, das schöne Wort, so will ich das loswerfen vor dem Herrn, unserem Gott. Man mag dann sagen, dass Zinzendorf da etwas alttestamentlich war, aber nicht unbiblisch. Ich halte es für gesund, dass die Brüdergemeinde diese Praxis aufgegeben hat, hat ja auch jetzt nicht mehr so viel schwerwiegende Entscheidungen wie damals in der Gründungszeit. Aber das wollen wir von Zinzendorf in diesem Zusammenhang doch ganz klar lernen. Wir haben immer wieder zu fragen, was willst du und nicht, was will ich? Gerade dann, wenn unser Herz etwas stürmisch etwas will, sollten wir misstrauisch sein. Gott will gewiss nur das Gute. Dein guter, gnädiger Wille, so sagt Luther im Katechismus, geschehe. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass in meinem Leben oft Wünsche, die ich sehr dringend hatte, von Gott mit einer Handbewegung beiseite geschoben wurden. Ich habe dann, ich will nicht sagen, gemault habe ich nicht, aber ein bisschen getrauert habe ich, bis ich mir selbst sagte, du bist schön dumm, Gott weiß das besser als du. Und hinterher habe ich es dann immer wieder erkannt und das wird Ihnen nicht anders gehen. Also darin bleibt Zinzendorf vorbildlich. Ob es um eine Eheschließung geht oder um eine Missionsreise, Es geht nicht um menschliche Launen oder Willkür, sondern es muss irgendein Weg gefunden werden. Wenn es nicht das Los ist, ja was dann? Zu mir kommen oft Menschen und sagen, wie soll ich den Gottes Willen erkennen? Ich will Ihnen sagen, was ich dann antworte. Ich sage erstens, lebe in der Bibel. Ich meine jetzt nicht nur jetzt in der Bibel blättern und so ein Orakel suchen, sondern lebe in den Maßstäben der Bibel. Da gehört auch das Wort hinzu, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selber. Zweitens, bete über die Sache nicht nur einmal. Je wichtiger die Entscheidung ist, umso länger und wenn es Monate dauert. Drittens, wenn du dir nicht ganz klar bist, tu gar nichts. Aber es könnte hilfreich sein, den Rat eines älteren Christen oder einer Christin aufzusuchen. Nicht so, dass das nur mein Orakel ist, was der oder die sagt, das entscheidet. Aber im Zwiegespräch, im lauten Gespräch, das hat sich sehr oft bewahrheitet, wird uns selber klar. Ich denke an meinen Freund Walter Jack, den Mitbegründer des Missionsbundes Licht im Osten, der ja auch oft schwere Entscheidungen hatte. Ich erinnere mich, dass er mehrfach von Wernigerode kommend mich in Berlin besuchte und sagte, weißt du, lieber Arzt, ich muss mal mit dir eine Frage besprechen, wo ich nicht ganz klar bin, wie ich zu entscheiden habe. Und dann ging er im Zimmer auf und ab, ich saß auf meinem Stuhl, und dann erzählte er die Sache laut vor mir her. Und nach einer Weile sagte er, du brauchst mir gar nichts zu sagen, jetzt weiß ich schon, wie es richtig ist. Verstehen Sie schon, dass er in der Gegenwart eines zweiten Du laut gedacht hat? Das ist schon eine Hilfe, als wenn wir bloß da sitzen und grübeln. Laut aussprechen. Da wird manches klarer. Gewiss hätte er auch warten können, wie ich ihm geraten hätte, aber das wäre nur auch nicht vom Himmel herunter geredet. Das hätte vielleicht gewisse Klarheiten fördern können, hoffentlich. Aber ich muss in solchen Fällen, wenn Leute mich besuchen, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie mich besuchen, sagen, die Entscheidung hast du, nicht ich. Ich kann dir nur helfen, zur Entscheidung zu finden. Das ist sehr wichtig, dass wir uns nicht unter Ihnen einen Papst beugen. Es bleibt also ein Problem, wie erkenne ich Gottes Willen. Aber wir sollen dieses Problem nicht fürchten. Gott wird dem gehorsamen Herzen helfen. Und ich habe manch einem gesagt, weißt du, wenn du jetzt im Gebet und im Glauben deinen Weg gehst, dann hab mal keine Angst, dass du vielleicht doch falsch entschieden hast. Denn Gott wird dir das nicht übel nehmen und wird das schon so korrigieren, dass alles wieder zurechtkommt. Nicht denken, jetzt ist alles verloren. Gott gibt uns eben keine Allwissenheit. Aber je einfältiger und kindlicher und aufrichtiger wir seinen Willen suchen, umso deutlicher wird er uns auch antworten. Wir brauchen also nicht das loszuwerfen. Wissen Sie, das ist ja genau dasselbe, wenn wir so eine Abmachung haben. Wenn ich jetzt den und den Brief bekomme, das bedeutet für mich, dass Gott so will. Ich warne davor. Das ist nicht der Weg, um Gottes Willen zu erkennen. Lieber länger beten und vor ihm still sein. Es kann schon wohl sein, dass dann ein ganz bestimmtes Bibelwort uns antwortet. Aber nicht mit der Haarnadel herumstecken in der Bibel oder mit der Stricknadel oder sonst ein Hokuspokus machen, sondern lieber das Ganze der Bibel immer wieder zu sich reden lassen. Wie Fritz Heidmüller gern sagt, in biblischen Linien leben. Das ist eine große Hilfe. Wir werden nicht allwissend, aber wir erkennen dann Gottes Willen eher und leichter. Wir wollen noch beten. Lass uns vor allen Dingen gehorsame Herzen haben, dass wir das, was wir als Recht erkennen, auch wirklich tun, lieber Herr. Dann wirst du uns hindurchführen, auch wo es uns noch dunkel zu sein scheint. Finsternis, nicht Finsternis bei dir. Amen.